Ich finde es schade, denn die Schwierigkeit besteht da, und ich verstehe, wenn es für manche schwierig ist, dass ich mein Leben lang in der französischen Bibel gelesen habe, dass ich vor allem gelesen habe, um den Gedankengang Gottes mitzubekommen. Ich habe meine Bibel immer gelesen in der Richtung, die der Gedankengang, Überblicke im Wort Gottes zu bekommen. Und diese Bibel habe ich seit gestern, die deutsche. Und vielleicht kannst du dir auch vorstellen, wie es dir ginge, wenn man deine schöne Bibel auf Deutsch wegnehmen würde und von einer anderen Sprache dir die Bibel gibt, die ganz neu ist, ne? Ich finde mich absolut nicht mehr drin, ja. Ich muss sagen, es ist sicher auch für euch schwierig, denn es sind vielleicht Gedanken, auch wenn ich Bibelstellen angebe, die, ja, wenn ihr öffnet und habt vielleicht Luther oder Elberfeld oder Menge oder sonst, ja, ist es vielleicht schwierig, diese Gedanken zu finden. Aber wenn im Gedankengang etwas nicht biblisch ist, dann natürlich sofort stehe auf und manifestiere, gell? Ich sei Minimum so gut wie die Juden von Beröa oder Bere, sagt man auf Französisch, ja, also, ja, die alles in die Kontrollen genommen habt. Also ich höre ja nicht einfach ein Bruder zu, sondern wir wollen uns ganz bewusst unter Gottes Wort stellen, unter seine Autorität. Und es tut mir leid, ich bin nicht zu Hause in dieser Sprache, und es ist auch bestimmt für euch nicht so einfach, wenn ich einfach so rumgehe in den Gedanken. Ich möchte weitergehen in Richtung von unserem Dienst. Ich komme noch nicht zu den strategischen Fragen, auch noch nicht direkt zur Jüngerschaft, das sehen wir nachher. Ich möchte da noch ein wenig weitergehen in dem, was ich unbedingt brauche, um motiviert für Gott lebend in meinem Dienst weiterzugehen. Vielleicht verspürst du dasselbe, dass du immer wieder solche Momente hast in deinem Leben, wo du unbedingt wieder neu Feuer vom Heiland brauchst, neue Liebe zu ihm, neue Liebe zu den Verlorenen, und wo deinen Dienst neu orientiert wird, dass du wieder mutig eintreten kannst in den Dienst, mutig auch ein Ja haben zu dem, was in deinem Dienst ist. Ich möchte aus 2. Mose eine Stelle lesen, 2. Mose 6. 2. Mose 6. Um einfach kurz aufzureißen, was auch unsere Spannung ist mit der Zielsetzung in unserem Dienst, mit Gemeindegründung und Gemeindebau und mit brüderlicher Arbeitsgemeinschaft. Vers 9, Mose berichtete den Israeliten, was der Herr gesagt hatte, aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren erschöpft von der schweren Arbeit. Ihr Mut war gebrochen, ihre Hoffnung erloschen. Ich glaube, auf alle Fälle, bei uns in Frankreich leben wir eine Zeit, wo alle die Menschen, die befähigt und begabt sind, etwa 100-120% von ihrer Kraft wird gebraucht in ihrem Berufsleben, im Stress, um nachzukommen, um das, was verlangt wird in ihrem Leben. Und wir in unserer Zielsetzung sehen diese Hauptaufgabe an Gemeindegründung, an Schulung von Verantwortlichen, an Schulung von den Verantwortlichen der Hauszellen, Schulung von Ältesten. Und wir haben ein Ziel, und in diesem Ziel gehen wir nicht hin mit Gedanken, sondern wir lieben Brüder, Schwestern und wollen mit ihnen zu diesem Ziel gehen. Der Rhythmus wird nicht angegeben von unserer Idee. Der Rhythmus wird auch nicht gegeben von unserem Material. Der Rhythmus wird gegeben in unserer Beziehung zum anderen, in der Liebe zum anderen. Da, wo wir wirklich überlegen und mitdenken, was sind die Möglichkeiten, die mein Bruder hat? Wie weit ist er wirklich erschöpft? Habe ich ihn verstanden? Hat Mose das Volk verstanden? Habe ich verstanden, dass es im Leben so einen Druck geben kann, dass die beste Botschaft nicht mehr ankommt? Kann ich das akzeptieren? Oder muss ich meinen Bruder in meinem Herzen anklagen? Oder muss ich andere Motivation bei ihm denken? Negativ von ihm denken? Ich muss oft in den Gemeinden als Ratgeber wirklich eingeladen. Und dann muss ich das Programm anschauen und dann muss ich den Brüdern sagen, das ist ein prima Programm für Vollzeitler. Das Programm ist null für Menschen, die in der Welt leben sollen als Zeuge Jesu. Der wichtigste Teil von dem, was unsere Brüder leben, ist diese Freude, die sie im Herr haben, die sie in der Welt ausleben. Und wenn diese Freude zerbrochen wird durch die zu große Last, dann werden wir früher oder spät nur noch intern Betrieb haben und keine Kraft mehr, um die Freude nach außen zu geben. Klar, der Mose war dann enttäuscht, gell? Wär ich genauso gewesen. Oder viel schlimmer, besser gesagt, ja? Und dann hat der Mose dann sich zum Herr gewandt, nachdem dass das Volk Israel nicht mehr zugehört hat, also nachdem, nämlich das Bild, dass die Gemeinde nicht mehr zuhört, und hat gesagt, ja, was soll ich dann noch rausgehen, zum Pharao reden gehen? Ich kann ja nicht reden, sieht ja sogar, das eigene Volk hört mir nicht mehr zu. Da kann ich absolut, ich habe da absolut nichts mehr zu sagen. Ist doch fertig. Das ist ein anderer Teil von unserem Dienst, dass oft eine Gemeinde das erwarten muss und sie müssen das erwarten können, da wo andere nicht mehr die Kraft haben, da gehst du weiter in deinem stillen Leben, in deinem Zeugnis zu den Verlorenen, gehst du weiter treu dem Herrn. Nachfolgen. Ich weiß von einer Zeit in einer Gemeinde, dann plötzlich haben die Ältesten mir gesagt, ja Danny, was ist uns denn passiert? Wir evangelisieren ja gar nicht mehr. Ich bin so dankbar, dass ihr es jetzt auch schon gemerkt habt. Aber ich habe weitergemacht. Ich habe es nur niemand gesagt. Ich habe gesagt, jetzt kann ich euch sagen, in dieser Stadt bin ich weitergegangen. Von Haus zu Haus, weiter evangelisiert. Die Arbeit geht weiter. Und ich betete, dass ihr nicht einfach wegen meinem Wort evangelisieren geht. Aber dass ihr weitergeht zu den Verlorenen wegen der Last und der Liebe zum Heiland. Dem Mose konnten sie nicht mehr zuhören, es war zu schwer. Und dann, als er zum Pharao ging, es tut immer ein wenig merkwürdig, ja, wenn man so es liest, wie der Mose war. Aber es hat mich wirklich betroffen, wenn man denkt, im Kapitel 4, also 2. Mose 4, ein wenig vorher, da hat Gott dem Mose gesagt, du wirst zum Pharao gehen, ich werde dich brauchen und das Volk wird befreit werden. Und dann hast du schon gemerkt, wie er seine Zielsetzung seinem Schwiegervater weitersagt, dem Jethro. Vers 18, Kapitel 4. Mose ging zu seinem Schwiegervater, Jethro, und sagte, ich möchte gerne zu meinen Verwandten nach Ägypten ziehen, um zu sehen, ob sie noch leben. Ist ein Teil der Wahrheit, gell? Ist nicht falsch, was er sagt, oder? Wir haben oft vielleicht auch diese Tendenz, dass wir bei denen, die ganz nahe sind von uns, in der Familie, dass in der Familie die Zielsetzung nicht klar ausgesprochen wird. Der Jethro, der wusste dann nachher genau, was Mose wollte. Darum kam er auch dann gut mit seinen Gedanken der Strategie und wie man aufteilt und wie man Verantwortungen weitergibt. Der war ganz wichtig auf diesem Wege. Aber was der Jethro dann nachher dem Mose gebracht hat, das war nicht, um die Verwandten zu besuchen. Das war, um das Volk in Gottes Gedanken zu führen. Und es ist für mich sehr interessant zu sehen, dass nicht irgendwo der Jethro angefangen hat, dem Mose zu sagen, du hast mir da schön, ja, weiß noch, was du mir gesagt hast, du, zu den Verwandten, ja, sieht wirklich nicht so aus, ja. Hättest du auch mir sagen können, ja, und dann wäre es klar gewesen. Und dann sagt, da gibt Gott dem Mose den Auftrag, Vers 22, 2. Mose 4, Vers 22, dann sollst du ihm ausrichten, also dem Pharao. So spricht der Herr, das Volk Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ich befehle dir, lass meinen Sohn ziehen, denn er soll mir dienen. Weigerst du dich, werde ich deinen ältesten Sohn töten. Du hast bestimmt gemerkt beim Lesen der Bibel, dass eigentlich das der Satz ist, der Mose erst sagt vor der 10. Plage. Ich weiß nicht, ob das richtig war so, wie der Mose vorging. Ich habe dem Mose nichts zu lernen, zum Glück, gell? Er war Gott abhängig. Aber wenn man merkt nachher, wie viele Stufen es braucht, bis Mose das sagen kann. Bis Mose sagen kann, ich weiß nicht mehr, wo steht, Kapitel 11, Vers 5. Mose sagte zum Pharao, Vers 4, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch dein Land gehen und alle ältesten Söhne der Ägypter töten, angefangen bei deinem Sohn, der dir auf den Thron folgen soll, bis hin zum ältesten Sohn einer Sklavin, die mit der Handmühle Korn mahlt. Gott wusste genau, dass es den Druck braucht, den Erstgeborenen vom Pharao zu töten, dass Pharao kapituliert und sagt, jetzt kannst du gehen. Und das ist auch unsere ganze Spannung, wenn wir im Gemeindebau, in der Evangelisation in dieser Welt stehen. Wir wissen genau, dass die Menschen hören müssen, wenn sie Jesus nicht haben, sind sie ewig verloren, gehen sie in die Hölle. Und das ist eine Spannung im Dienst. Ich weiß nicht, wie du sie lebst, diese Spannung. Und mit den Menschen, mit den Menschen zu gehen, über diese 9 Plagen, bis das eigentlich in diesem Kontakt zu ihnen, bis du eigentlich sagen kannst, es geht um Leben oder Tod. Und du weißt ja, die Menschen sind nicht verloren, weil sie Sünden haben. Die Menschen sind verloren, weil sie nicht an Jesus glauben, Johannes 16. Der Geist Gottes ist gegeben, um uns zu überzeugen, dass, ja, jetzt habe ich es in Französisch, kommt es nicht mehr, okay. Um uns zu überzeugen, erstens, dass Sünde ist, nicht an ihn zu glauben, an Jesus. Das zweite ist was? Helft mir, zweite im Text. Gerechtigkeit, dass der Herr hochgegangen ist in den Himmel, gell? Und Gericht, glaube ich, dass der Teufel schon gerichtet ist, oder? Ja. In etwa. Ah? Okay. Also das sind die 3 Gebiete, wo wir Menschen nicht überzeugen können mit Argumente und mit dem Wissen.
Wie kannst du einen überzeugen, dass verloren gehen ist nur da, weil er nicht an Jesus glaubt? Der Heilige Geist kann überzeugen. Ich will den Menschen nicht überlügen und so und nicht treu sein seiner Frau und so Sachen reden. Das sind alles die Blätter, die kranken Blätter, die davon kommen, dass sie nicht in Beziehung mit Gott sind. Ich will nicht einen feigen Weg nehmen, um sie zu überzeugen. Wie wenn ich sage, sie richten könnte. Ich weiß, dass sie verloren sind, wenn sie nicht an Jesus glauben. Und da ist so dieser Weg, wie bei Mose mit dem Pharao, dieser Weg, wo du so viel Mut brauchst und wo oft am Anfang alles so schief geht. Du weißt ja, wie es schief ging für Mose und Aaron, wie schwer war, oder? Da gibt dir der Herr diese Zeichen und Wunder, gell? Hand rein, Hand raus, Lepra rein, gesund, super, gell? Der Stab, Blum, Schlange, läuft, ne? Und da kommst du zum Pharao und dann sind die Okkultisten da und machen dasselbe. Also ich beim Rausgeben hätte meinem großen Bruder Aaron gesagt, wir beten. Und dann beim Laufen, ich sage, Herr, das hast du uns nicht gesagt. Dass der Teufel dasselbe macht. Ja? Und bei jedem Schritt zum Pharao kommt wieder eine größere Angst auch ins Herzen. Kennst du das? Wo man so richtig verspürt im tiefsten von seinem Wesen, ich bin für das nicht gemacht. Menschlich gesehen kann ich das nicht. Wie soll ich denn da weitergehen? Und als er im Gehorsam, als sie beide, die Brüder im Gehorsam weitergingen, kam diese Zeit, wo die Okkultisten gesagt haben, dem Pharao, das ist Gott. Vergleiche 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9. Doch sagt der Paulus dem Timotheus, die letzten Zeiten werden schwierig werden. Die Menschen werden hochmütig, die Kinder gegen die Eltern und so weiter. Also alles, da sagt er alles das, was ich machen kann, ohne Wille. Wenn ich mich gehen lasse, kann ich das alles machen, was dort steht. Sie werden noch religiös sein, aber die eigentliche Kraft, Verbundenheit mit Gott nicht mehr haben. Und dann wird es Leute geben, die gehen in alle Häuser hinein und die lehren und lehren und lehren und lehren, kommen nie zur Wahrheit. Das heißt, in der letzten Zeit geht alles im Kopf. Darum habe ich fast keine Haare mehr. Zwar. Und dies in der letzten Zeit wird es auch sein, steht in diesem Text, wie mit Jannes und Jambres. Und das nach der jüdischen Tradition sind das zwei von diesen Okkultisten, die bei Pharao waren. Also das heißt, dass auch die in der letzten Zeit die Wunder genau dieselben sind. Und da steht im Text, etwa Vers 8 oder 9, steht dann, aber wenn die dann ausharren, die mit dem Herr sind, dann werden sie merken, wo der Sieg ist. Und nachher Vers 10 und weiter sagt er dem Timotheus, du hast meinem Leben nachgefolgt, hast gesehen, wie ich Pläne mache, wie ich glaube, was ich gelitten habe für den Herr. Mach weiter, das gehört dazu. Leiden muss jeder, der treu ist. So in etwa. Was lernen wir davon? Wir lernen davon, dass wir einen ganz klaren Auftrag haben und diesen dürfen wir nicht auf die Seite legen. Der Preis wurde ganz klar dem Mose gezeigt von Gott. Der Pharao wird sein Erstgeborener verlieren. So hart wird es sein. Und dann das Ausharren von diesen zwei Brüdern, die miteinander, die sich tragen, die zueinander stehen und die weiterziehen, die weitergehen und dann auch die ganze Zeit, wo das Volk Israel diese Brüder nicht mehr versteht, wo es so mühsam wird. Als Gemeindegründer wirst du auch immer wieder Stufen kennen in deinen Dienst, wo die Gemeinde vielleicht dich nicht versteht. Scheint komisch zu sein. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo Gemeinden sich freuen, wenn sie einfach von ihrem Zusammensein leben können und wo die Gemeinde eine Unterkultur wird in der Kultur von einem Volk. Und wenn du lebst für Verlorene, da bist du dann in diesen Situationen immer wieder ein Randsiedler. Denn du bist immer bei den Verlorenen beschäftigt, um das Evangelium da weiterzugeben. Es ist so schön zu sehen, wie Gott dem Aaron und dem Mose geholfen hat. Ich finde das wirklich herrlich. Du kennst ja den Mose, gell? Es war nicht so ein ruhiger Typ. Ich finde, als er da den Ägypter in den Sand begraben, ziemlich Energie dabei, habe ich das Gefühl. Ne? Ich glaube, keine große Diskussion, da steht nichts geschrieben davon, auf alle Fälle. Ne? Aber nach der Schule bei Gott, sagt Gott, nicht die Menschen, sagt Gott, das ist der geduldigste Mensch, den ich habe. Kann man sagen, wie sehen dann die anderen aus? Ne? Gott hat gearbeitet in diesem Herzen. Gott nimmt Menschen so wie du und ich. Und Gott hat Ziele und Gott arbeitet. Und Gott hilft uns, dass wir immer wieder die richtige Motivation, die richtige Freude in unserem Dienst finden. Aber er hat nie gesagt, dass unser Dienst einfach ist. Und wir haben ein Ja dazu, dass es auch so ist. Was hat mir sehr geholfen im Dienst? Ich bleibe immer noch in der Motivation. Was mir unerhört geholfen hat, auch uns miteinander, Ursula und ich geholfen hat, ist, dass wir auch zwischen 15 oder 20 Jahre als Team gearbeitet haben. Das hat uns wirklich geholfen. Denn wenn dein Leben immer von ganz nahe beobachtet wird, wenn du siehst, wie andere junge Menschen neben dir, dir nachfolgen und suchen, diesen Weg auch zu gehen, das ist eine so schöne Bewahrung und so eine Hilfe, um sein Leben ganz für Gott einzusetzen und eine Disziplin zu haben, wo Menschen Mut haben, weiterzugehen. Ich habe diesen Menschen nicht gesagt, ihr müsst so und so und so und so leben. Ich habe ihnen auch nicht gesagt, wie viel Zeit ich nehme zum Bibellesen oder wie viele Kapitel im Tag. Ich wollte nicht, dass sie unter mein Joch kommen. Ich wollte nur, dass sie meinen Herr kennen. Und ich merkte so oft, wie das viel, viel leichter war als Team. Denn wir hatten auch jeden Morgen eine Stunde Gebet miteinander. Es ist leicht, eine Disziplin zu haben, wenn mehrere da sind. Gell? Du weißt, wie schwer es ist, jeden Tag Zeit zu haben zum Beten. Ich weiß es auch. Wir haben jetzt umgezogen da in Dijon. Und gestern hat mir Ursula gesagt, du, seit wir in Dijon sind im Juli, beten wir nicht mehr miteinander. Ich habe gesagt, stimmt du. Gell? Anderen Rahmen, andere Programm, alleine, kein Team zum Anfangen und schon geht es rückwärts. Und es ist so gut, wenn wir miteinander dann wieder sehen können, ja Mensch, ich war, das Wichtigste haben wir wieder auf die Seite gestellt. Und ich sehe, wie oft auch die, die im Dienst sind, Mühe haben, um zu akzeptieren, dass sie einen Jungen neben sich nehmen. Ich habe heute immer mit etwas zu kämpfen, möchte euch sagen. Es gibt sehr viel Kritik über Bibelschulen. Sehr viel Krieg über Schulung. Aber ich finde sehr wenig Diener, die einen Jungen neben sich nehmen und die den Preis bezahlen, für ihn zu leben Ein Jungen, der kein Rappen hat, der keine finanzielle Unterstützung hat, und zu sagen, komm zu mir, wenn es Suppe hat für mich, hat es auch für dich. Kein Problem. Gott ist Gott. Wenn wir Zukunft wollen in der Pionierarbeit, dann müssen wir zuerst bereit sein, dass das, was wir vielleicht als so ein Leben haben, wo wir gewöhnt sind, so zu leben, dass das plötzlich ein Leben wird, wo junge Menschen mitgehen können. Wir hatten gute Evangelisten in Frankreich. Und vor Jahren habe ich verschiedenen gesagt, du, warum nimmst du nicht einen Jungen neben dich? Ja, aber das sind Männer, die sind bekannt. Die haben einen Namen. Da kannst du nicht an einem Abend einen Jungen predigen lassen, wenn du so einen großen Redner hast. Ja, aber wer soll dann durch? Das Evangelium oder der Mann? Wer ist dann da wichtig? Wann werden diese jungen Evangelisten aufstehen? Wann werden sie mitgenommen werden? Ich finde es so schön, dass wir im Alten Testament und im Neuen Testament finden wir das Teamleben. Immer wieder ist es da. Und ich möchte nicht, dass heute in unserer Motivation, Gemeinden zu gründen, dass wir das Argument Finanz als Argument nehmen, um nicht Teamwork zu machen. Das Geld von der ganzen Welt gehört Gott. Glaubst du auch, oder? Ist doch so, gell? Klar, ich habe auch etliche Monate alle meine Dienste mit dem Fahrrad gemacht, weil ich kein Geld hatte fürs Benzin. Aber es war gesund. 400 Kilometer in der Woche mit Bergstraßen, da wirst du wieder jung. Und die Leute, die ich geschult habe, die haben alle gedacht, der Daniel, das macht ihm gut. Ja? Der kam ganz nass an mit der, ja? Habt ihr ein Badezimmer? Ja? Die meinten alle, der hat eine Disziplin, der Kerl. Ja? Nur da war nichts mehr im Tank. Denn ich bin überzeugt davon, wir sind überzeugt davon, Evangelisation, Kontakt mit Menschen braucht gar nicht viel Geld. Gar nicht viel. Wir haben ja das oft dem Heiland gesagt, Ursula und ich, Herr, wenn wir auf einem Irrweg sind, bitte mach doch einfach den finanziellen Hahnen zu. Dann hören wir schnell auf. Oder? Ist doch einfach, das zu beten. Mach den Hahnen zu, da hören wir schon auf. Und da ging er manchmal zu und da hatten wir mehr Zeit zum Beten, unsere ganze Arbeit vor den Herrn zu legen. Sagen, Herr, du hast ja das Geld, du gibst es nicht, du machst keine Fehler. Was haben wir falsch gemacht? Herr, was müssen wir ändern? Wie soll es weitergehen? Teamarbeit, ich möchte dir Mut machen. Mut machen, dass du die Sicht mitnimmst, die ganze Prinzip in der Bibel ist, dass Menschen geschult werden neben anderen Menschen. Dass Junge begleitet werden von Eltern. Das ist das ganze Prinzip. Und das müssen wir annehmen. Ich bin da mit dabei in einer Bibelschule in Genf. Und die Jungen, die geschult werden nach einem Jahr Bibelschule, haben dann 2 Jahre neben einem Pionierarbeiter, wo sie einfach mitleben, wo sie verschiedene Arbeiten tun müssen. Aber die Arbeiten, die sie tun müssen, ist meistens Arbeiten, wo sie in der Bevölkerung Fragen stellen müssen, bei Bürgermeister, bei der Polizei, bei, ne? Dass sie so richtig hineingehen müssen durch ihre Arbeiten. Ja? Und dann haben sie die 2 Jahre mit einem Pionier und noch ein 4. Jahr, wo sie neben einem Gemeindeleiter sind, um zu sehen, wie eine Gemeinschaft von Ältesten miteinander funktioniert und mitleben im Ältestenrat, um zu sehen, wie geht das, eine Gemeinde weiterzuführen. möchte dir einfach, ich habe nur das nur gesagt, ich möchte dir einfach Mut machen dazu. Mut machen dazu. Es ist so schön, wenn du dann sehen kannst, wie diese jungen Menschen weitergehen, vorwärts gehen. Wir hatten die Freude, wir haben letztens geschaut, Ursula und ich im Gebetszettel und so geschaut. Wir hatten jetzt die Freude in diesen Jahren, 50 so Menschen mit uns zu haben, 1 bis 2 Jahre, die im Dienst Gottes stehen, in Afrika, in Südafrika, Südamerika, in verschiedenen Ländern, in Europa, in Frankreich. Die gingen einfach neben uns mit während 2 Jahre. Einfach mitgehen. Das war ja auch das Prinzip von Paulus, gell? Die gingen mit und da haben sie mitgelernt. Und da musst du auch akzeptieren in deiner Motivation, sonst kommst du in Enttäuschungen, dass das geistliche Leben so funktioniert bei deinen geistlichen Kindern, wie es funktioniert bei Kindern. Zuerst, wenn sie ganz neu sind im Glauben, da bist du alles für sie. Gell? So wie das Kind, der Vater, das ist der Superman. Ne? Das ist gewaltig, ja. Und da machen sie kaufen sie dieselbe Bibel, machen dieselbe Ding drum, gell, und legen sie genauso hin, wie du sie auch hinlegst, ne? Und du freust dich einfach mit. Und das ist normal. Und ich hoffe, dass deine eigenen Kinder, wenn dir der Herr Kinder geschenkt hat, dass sie irgendwie auch so angezogen werden. Das macht einem so heiß am Herz, gell. Ich denke noch, als die Kinder, sie klein waren, ins Büro kamen. Papa, wie liest du denn die Bibel? Warum machst du da Farben hin? Und was heißt, ich will auch ein neues Testament, ich will auch Farben. Da haben sie Farben überall reingemacht. Das macht doch so Freude, gell? Wenn sie selber merken, wenn es nicht ist, du musst Bibel lesen. Aber wenn sie selber merken, der Vater, der ist verfressen von dem Ding, was ist denn da passiert, ja? Wo geht's denn? Das ist so schön. Und das ist auch so schön bei deinen geistlichen Kindern. Und dann kommt die Zeit, wie bei den Teenagern, wo einer ganz normal durchgeht, keine Krise, geht einfach weiter. Und andere, da ist der Vater der letzte Mensch. Ja? Der Alte da, boah! Ja, der ist von seiner Zeit, ne? Der versteht nichts mehr. Fertig. Ja? Und das gibt es in der Gemeinde oft. In diesem Moment in den Gemeinden gibt es diese Spannungen, wo ein Pionierarbeiter oder ein Missionar das alles so kurzfristig und so persönlich nimmt in sein Leben und wo es Streitigkeiten gibt, die total unnötig sind. Es gibt die Zeit, wo deine geistigen Kinder noch nicht ganz erwachsen sind. Sie sind Teenager, sie kommen ins Jugendalter und stellen den Vater in Frage. Das dürfen sie auch, oder? Das ist wichtig. Das stört uns ja nicht, oder? Und dann plötzlich hast du sie wieder am Telefon. Weißt du warum? Du bist Großvater geworden. Da haben sie einen Kontakt und da wissen sie nicht mehr, wie es weitergeht. Und das ist eine ethische, schwierige Situation. Und dann telefonieren sie dir. Du, ich wollte dir nur fragen, wie sie keine Zeit nehmen, nur fragen. Ich habe diese Situation. Und du denkst dann, ah, ich bin Großvater geworden. Sie kommen zurück. Du musst aber dann akzeptieren, dass es Zeiten gibt, wo diese Rebellion bei manchen hochkommt. Sie werden Teenager im geistlichen Leben und entdecken dann selber, weil du sie weiter liebst, weil du nicht Antworten brauchst auf Worte. Du schaust weiter in ihrem Leben. Du siehst in ihrem Leben den Heiligen Geist und wie Gott sie zur Statue de Christ, zur Größe Jesu führen wird. Ja? Du siehst schon das Ende von ihrem Leben. Und du betest für sie, sagst, Herr, hilf ihm, dass er in dieser Zeit der Rebellion alles in dir findet. Herr, es ist ja gut, dass er versteht, bei den Menschen wird er nicht das bekommen, was er sucht als Christ. Aber jetzt hilf ihm, dass er in Jesus ganz zufrieden wird. Denn da kommt der Sieg. Aber mit Worte gegen seine Worte gehen, das ist, ja, da weißt du, wie das ist. Das ist für Benzin aufs Feuer, gell? Da geht's einfach los. Das müssen wir auch verstehen in der Gemeindearbeit. Sonst reagieren wir immer viel zu schnell. Viel zu schnell. Menschen dürfen gegen dich sein. In Jesus sind wir frei. Das heißt, wir geben den Menschen die Freiheit, gegen uns zu sein. Sie haben diese Freiheit. Und wir lassen ihnen diese Freiheit. Und in der Gemeinschaft zum Herr werden sie selber, und wie manch ist später dann gekommen und hat gesagt, du Dani, vergib mir, weißt, da vor 5 Jahre. Ich kann mich immer noch erinnern, bin ich dich so reingefahren und hast einfach gesagt, da wollen wir beten. Da fange ich an zu beten mit ihnen und sie zu segnen, ja? Vergib mir. Aber ich habe nicht versucht, dass sie zur Vergebung kommen. Ich wusste, dass sie, weil sie bekehrt sind, den Heiligen Geist haben. Und der Heilige Geist wohnt in ihnen. Und das ist nicht nur Theologie. Das ist eine Realität, eine Person Gottes, die in ihnen wohnt. Und die immer wieder ihnen Mut macht, Mut zur Buße, Mut zum Zeugnis, Mut zum sich an Jesus zu hängen. Ich glaube, ich habe noch 2 Minuten. Der Heilige Geist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir der Gemeinde auch immer wieder weiter sagen, welche die Hauptziele sind vom Heiligen Geist. Wir leben ja in einer Zeit, wo man so viel vom Heiligen Geist redet. Zum Glück hat er immer gearbeitet, auch wenn man nicht von ihm redet. Das ist, was besonders ist beim Heiligen Geist. Ja? Im 18. Jahrhundert, 19. Anfang Jahrhundert hat man wenig von ihm geredet. Aber er hat genau dasselbe gearbeitet. Ja? Es gibt solche, die arbeiten nur, wenn man von ihnen redet. Aber das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns in die ganze Wahrheit hineinzuführen. Er schenkt uns im Leben, Jesus zu kennen und zu verstehen. Der Heilige Geist ist uns zu geben, Apostelgeschichte 1,8, dass wir Zeuge sein bis an die Enden der Welt. Der Heilige Geist hat eine ganz klare Zielsetzung. Für das hat ihn Jesus gelassen, als er weggegangen ist. Und du weißt ja, es braucht das ganze Leben, wenn du bist wie ich, dass der Heilige Geist mich in die ganze Wahrheit hineinführen kann. Ich merke oft, wie ich in meinem Gedankengang, in meinem Wesen noch nicht ganz wahr bin. Wie noch Unterschiede dastehen zwischen meinem Wissen und meinem Tun, zwischen meinem Reden und meinem Tun. Und ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist so viel Geduld hat, dass er nicht an der Bekehrung mir gezeigt hat, was alles falsch ist. Und wie manchmal jetzt noch, gell, kenne ich diese Sünde von der Lüge, von der Übertreibung, wo ich mitten in einem Satz spüre, wie das zusammengeht. Und wo ich in der brüderlichen Gemeinschaft sagen muss, Brüder, vergib mir, ich muss zum Satz vorher zurückkommen, ich habe übertrieben da. Denn da drin macht es krrr. Ja? Aber der Heilige Geist muss weiterarbeiten und mich in die ganze Wahrheit hineinführen. Und es braucht das ganze Leben, um wahr zu werden. Wahrheit ist nicht einfach theologische Wahrheit. Wahrheit ist Lebenswahrheit. Und da braucht es so lange bei mir, ich hoffe, dass du nicht so einen langen Weg hast, aber es braucht so lange bei mir und da merke ich, wie fest ich nur von der Gnade leben kann. Aber ich merke auch, und darum auch immer mehr, ich muss sagen, ich liebe immer mehr den Herrn, denn ich merke auch, dass so ein Herr, ja, das kann man gar nicht verstehen, ist zu groß, gell? Ist zu gut mit mir. Ich kann es nicht begreifen, warum er so gut ist. Aber ich kann nur sagen, er ist gut und er führt uns in unserem Leben. Danke.